Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Vorwort Kurz und Schmerzlos, heute mit Paul Scheibelhofer. Und mein Name ist Boris Schön. Paul, super, dass du da bist.
Hallo.
Als erstes würde ich dich einfach mal bitten, dass du dich kurz vorstellst.
Ja, ich bin Assistenzprofessor am Institut für Erziehungswissenschaft der Uni Innsbruck und da im Bereich kritische Geschlechterforschung zuständig. Und nochmal fokussierter ist das Thema, mit dem ich mich die meiste Zeit beschäftige: Männer, Männlichkeiten, Jung, Alt, Väter in unterschiedlichsten Lebenslagen.
Auf der Website von der Universität ist gestanden, dass du im Bereich der kritischen Männlichkeitsforschung und Väterforschung unter anderem tätig bist. Jetzt stellt sich für mich einfach die ganz banale Frage: Was heißt das jetzt genau?
Ja, da sind viele verwundert, dass es das auch gibt. Die kritische Männlichkeitsforschung geht mal davon aus, dass wir immer noch nicht in einer Gesellschaft leben, wo Männer und Frauen gleichberechtigt sind, sondern dass Männer mehr Macht, mehr Ressourcen auch in unserer Gesellschaft haben als Frauen. Und sie fragt jetzt, wie wirkt sich dieses Ungleichverhältnis auf Männer aus, auf ihr Leben, auf ihre Wünsche, ihre Ziele, auf ihre Ideen davon, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Aber auch in die andere Richtung fragen wir, wie das, was die Männer tun, diese Verhältnisse, diese ungleichen Geschlechterverhältnisse stärken und reproduzieren oder vielleicht auch verändern können.
Also es geht hier nicht nur um den Mann als Täter, sondern auch die Probleme, die ein Mann durch seine Männlichkeit hat.
Ja, also leider ist es schon so, wenn wir uns zum Beispiel das Thema Gewalt anschauen, dass Männer doch überdurchschnittlich oft als Täter vorkommen. Aber das ist ein Aspekt der sozialen Realität und die ist sehr breit gefächert, wenn wir uns Geschlechterverhältnisse anschauen. Nein, es geht auch darum, warum zum Beispiel T-Shirts von Jungs öfter die Tiere bedruckt haben, die auf die Jagd gehen, und die T-Shirts von Mädchen öfter die Tiere bedruckt haben, die Gejagte sind. Also es geht darum zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich, dass wir zum Mann werden in dieser Gesellschaft. Und da sind wir oft Täter in manchen Belangen, aber eben auch Opfer, manchmal Mitspieler und manchmal sind wir aber auch Sand im Getriebe, halten uns überhaupt nicht an die Regeln, die so gelten für Männer, und da wird es dann auch spannend.
Kannst du in irgendeiner Form kurz definieren, was Männlichkeit ist, oder ist es das ganze Spektrum, das du jetzt da ein bisschen auch angerissen hast schon?
Also ich würde sagen, es gibt keine grundsätzliche Eigenschaft, die typisch männlich ist, jetzt per se. Die ganze moderne Forschung zeigt eigentlich, dass wir nicht in den Körpern irgendwie auf die Suche gehen können und da das eine klare Set an Eigenschaften haben, das bedeutet Männlichkeit. Und wenn wir den Körper nicht als die Antwort haben, was bedeutet eigentlich Männlichkeit, dann sind es eigentlich wir Menschen, wir als Gesellschaft. Das heißt, was es bedeutet, ein Mann zu sein, das ist das, was wir als Gesellschaft definieren. Das ändert sich, das ist nicht zu jeder Zeit gleich. Zum Beispiel, wenn wir unsere eigenen Großväter uns anschauen, deren Männlichkeitsnormen, deren Ideen, was ein Mann zu sein hat, unterscheidet sich ja in der Regel von uns. Also offensichtlich in einer menschheitsgeschichtlich recht kurzen Periode von, sagen wir mal, 50 bis 70 Jahren, gibt es da schon recht viel Veränderung. Also ist es wohl die Gesellschaft, die sagt, was männlich ist und was nicht. Und da gibt es schon ein paar Eigenschaften, die immer wiederkehren. Also sowas wie eher aktiv als passiv, eher selbstsicher als zweifelnd. Deswegen auch eher nicht Hilfe suchen, sondern eher mansplainend, anderen die Welt erklärend. Also da gibt es schon Eigenschaften, die wir immer wieder finden in Büchern, in Texten, in Theaterstücken, in Filmen. Da sieht man, was wir derzeit meinen, was Männer so ausmacht.
Jetzt habe ich da eine Frage. Du bist ja heute Abend bei uns auf der Bühne der Stadtbibliothek zu Gast im Zuge der Präsentation des Solange-Projekts von Katharina Zipulka und ergänzt ja sozusagen diesen Part von männlicher Perspektive. Bei dem Projekt geht es, von ihr geht es ja quasi um das Erreichen von Gleichheit. Wie kann die Männlichkeitsforschung da beitragen? Kann sie Sachen besser erklären, Lösungsvorschläge anbieten?
Ja, ich glaube schon. Also wir können einerseits eben diese Strukturen uns anschauen, die dazu führen, dass sich so wenig und so langsam nur ändert oder teilweise sogar Rückschritte. Also es hat gerade der Rechnungshof ausgerechnet, dass die eh schon sehr geringe Anzahl von Männern, die in Karenz gehen, dass das im Vergleich zu 2020, damals waren es knapp unter 5% 2020, dass das nochmal zurückgegangen ist. Also wir können mit unseren Theorien darüber, was Männlichkeit ausmacht und was dann auch abgelehnt wird, zum Beispiel unbezahlte Arbeit mit Kindern, das passt halt offensichtlich immer noch nicht in unser Bild von, was ein erfolgreicher Mann so tut, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Also unsere Theorien können, glaube ich, einerseits uns Hinweise geben, warum ändert sich da so wenig und so langsam. Und da hilft schon, einen fokussierten Blick auf Männer zu richten. Trotzdem mit den Theorien der Geschlechter und Forschung und der feministischen Forschung. Aber da wurde oft verständlicherweise nicht so klar auf Männer geschaut. Und was wir aber auch versuchen können, ist herauszufinden, ja, wo gibt's Veränderungen? Wo gibt's denn, um beim Beispiel zu bleiben, so etwas wie Caring Masculinity, also eine Männlichkeit, die sich gerade nicht durch Konkurrenz, Abwertung etc., sondern durch Sorge, Pflege, Solidarität auszeichnet. Das heißt, wir können, glaube ich, schon auch in der kritischen Männlichkeitsforschung diese Wege aufzeigen, wo Veränderungen passieren und vielleicht auch unterstützen, diese Prozesse halt zu stärken.
Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage. Wie bist du auf das Thema gekommen oder wie hast du dich für diese, ich meine, du musst ja irgendwie studiert haben, bevor du begonnen hast, das zu unterrichten. Wie war deine biografische Geschichte dazu?
Ja, also irgendwie bin ich fast zufällig während dem Soziologiestudium in die Geschlechterforschung reingerutscht. Das hat begonnen Ende der 90er Jahre und damals waren alle Seminare eigentlich Frauenforschung, wenn es um Gender Studies ging. Das habe ich aber trotzdem extrem interessant gefunden. Und nach ein paar Jahren habe ich aber gemerkt, dass meine meistens weibliche Mitstudentinnen, die hatten da noch so einen Benefit, der mir gefehlt hat, und zwar diese persönliche Involviertheit. Und ich kann mich erinnern, da war ich gerade auf Auslandsjahr in Amsterdam und ich weiß sogar noch, welches Buchgeschäft. Da habe ich mich mal auf den Weg gemacht und habe mir gedacht, gibt es eigentlich irgendeine Geschlechterforschung mit Fokus auf Männer? Und natürlich gibt's das, wenn man danach sucht. Und ich habe mir das dann im Selbststudium eigentlich beigebracht, weil meine ganze Studienzeit gab es keine einzige Lehrveranstaltung zum Thema Männlichkeit und habe es dann eigentlich begonnen zu unterrichten, ohne es jemals selbst besucht zu haben. Und da hat sich glücklicherweise ein bisschen was geändert mittlerweile. Und ja, freue mich da auch, ein Teil davon zu sein, dass die Männlichkeitsforschung mittlerweile auch ein bisschen breiter auf den Universitäten unterrichtet wird.
Gab es im Zuge deiner Forschungstätigkeit oder deines Anlesens an Wissen einmal so einen wirklichen Wow-Aha-Effekt oder gedacht hast, darüber habe ich so nie nachgedacht?
Aber ich glaube, das ist echt oft passiert. Also ich finde gerade die Geschlechterforschung, wenn wir uns darauf einlassen, dann lässt sie uns nicht kalt und man geht aus so einer Auseinandersetzung mit Geschlechterforschung im besten Fall nicht als die gleiche Person raus, wie man hineingegangen ist. Das ist anders, als wenn ich irgendwie Texte über geografische Phänomene, was weiß ich was, lese, denke ich mir mal. Also zumindest bei mir ist es so, dass es oft Momente gegeben hat, die so eine Mischung dann oft sind, aus vielleicht ein bisschen ertappt werden. Aha, das habe ich gar nicht so erkannt. Da bin ich vielleicht auch selbst Teil von irgendwelchen im Endeffekt eigentlich problematischen Strukturen. Und aber auch dann oft so, naja, es wird vielleicht ein bisschen pathetisch, aber so auch befreit werden von solchen Selbstverständlichkeiten. Also diese grundsätzliche Perspektive, dass die Art, wie wir leben, nicht selbstverständlich ist, dass wir das eigentlich produzieren, diese Grundbeobachtung, die hat mich irrsinnig vom Sessel gehauen. Ich hatte die ganze Zeit schon während meiner Jugend diese Vermutung, dass diese Welt nicht so sein muss. Und das dann aber in so einer soziologischen Perspektive mit Fokus auch auf Geschlecht auch so gezeigt bekommen, nein, das lässt sich anders machen. Das war auf vielen Ebenen beeindruckend und das ist ein andauernder Prozess, das herauszufinden, was das eigentlich alles bedeutet.
Ja, Paul, danke vielmals für diese total spannenden Informationen und dieses Gespräch. Zum Abschluss habe ich wie immer die Frage, hast du ein Buch, das du unseren Zuhörerinnen empfehlen kannst?
Ja, also wenn man sich mit Männlichkeit auseinandersetzen möchte, dann empfehle ich derzeit das Buch Warum Feminismus gut für Männer ist von Jens van Tricht. Das ist ein toller Aktivist, der in Amsterdam super Dinge macht, um irgendwie progressive Männlichkeiten voranzubringen. Und der hat viel seines Wissens, was er sich angeeignet hat, aber auch das, was er im Zuge dieser ganzen Workshops, die er da seit Jahren macht und anderen Projekten irgendwie so generiert hat, dieses Wissen, hat er zusammengefasst in diesem teilweise witzigen, teilweise auch bestürzt machenden und wirklich gut zu lesen Buch, Warum Feminismus gut für Männer ist.
Ja, vielen herzlichen Dank auch für diesen Tipp und ich freue mich auf einen spannenden Abend heute.
Danke.
Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.